Ja, ich habe eine alte Seekarte gefunden, die habe ich euch mal mitgebracht, wenn ihr die einmal einblenden könnt. Das erste Bild, die Seeleute, da war es damals so, wenn man in Regionen vorgefahren, gesegelt ist, wo noch niemand war, da gab es auch viel Aberglaube, wenn man nicht wusste, was einen erwartete. Und auf so einen alten Seekarten kann man das wirklich lesen. Hier oben könnte man rechts in Englisch sehen, hier gibt es Drachen oder hier sind Drachen. Manche Seeleute haben geschrieben, da sind Riesen oder Skorpione. Das Unbekannte, das Neue, wo man sich bewegen musste, das hat immer so etwas, ja, man weiß eben nicht, was einen erwartet. Ne, dann hat man Angst oder es ist sogar so, dass wir wissen, dass manche Menschen sich wohler in dem fühlen, was sie kennen, auch wenn es schlecht ist, als sich aufzumachen und etwas zu verändern. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, wo man denkt, Mensch, komm doch mal in die Gänge, du weißt doch, diese Beziehung schadet dir, warum kannst du nicht mal einen Schlussstrich ziehen, weil du gehst darin kaputt. Aber manche Menschen sagen, das bin ich gewohnt, wer weiß, wo ich sonst hinkomme, wo ich sonst lande. Manchmal bleibt man lieber in dem, was man kennt, als sich ins Unbekannte auf den Weg zu machen. Man hat Angst, eben etwas zu verändern, weil ich nicht weiß, was mich im Neuen erwartet. Ich möchte heute Mut machen, darum habe ich die Predigt genannt, Schritte ins Leben wirklich auch loszugehen, auch wenn man nicht weiß, was kommt. Aber wir wollen das ja aus christlicher Sicht betrachten, von daher haben Christen oder müssen Christen nicht so viel Angst haben, weil sie wissen, wer in der Zukunft ist. Ich habe vier Gedanken zu dem Text, den ihr gehört habt. Den ersten Schritt, den man gehen muss oder was das bedeutet, heißt erstmal Jesus begegnen, was Jesus sieht in dieser Situation. Ihr habt das also gehört, Jesus geht zum Teich Bethesda. Das war so eine Säulenhalle mit 5 Säulen und einem See oder einem Teich. Bethesda heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Dort hat man Kranke abgeladen, sage ich mal, weil es den Glauben gab, dass man dort Heilung bekommen könnte. Und das Interessante ist, als Jesus nach Jerusalem kommt, geht er in diesen Raum, in diesen Teich, zu dem Ort Bethesda, was sonst alle anderen Leute nicht gemacht haben. Aber Jesus geht dahin, wo die Menschen sind, die in Not sind. Und man kann sich fragen, warum Jesus das tut. Er hätte es ja so machen können wie die anderen Menschen. Jesus ist dort, weil er immer dorthin kommt, wo Menschen sind, die leiden, die in Not sind, weil Jesus als der, der selber gelitten hat, sich gut identifizieren kann mit Menschen, die leiden. Ich glaube, dass Jesus bewusst dorthin geht, weil er weiß, dass die Menschen es brauchen, dass man sie ernst nimmt. Ich habe zum Beispiel gelesen, in der Bibelstunde habe ich schon mal erzählt, dass Leute, die jemanden verloren haben, es mit am schlimmsten finden und erzählen, wenn ich durch die Straße gehe, wechseln meine Freunde und Bekannte die Straßenseite, dass sie nicht mit mir reden müssen, weil sie zum einen eben nicht weiß, was sie jemand sagen können und selber sprachlos sind. Aber ich sage, für die Menschen in Not ist das sehr verletzend, betroffen durch ihr Unglück und die Menschen gehen ihnen noch aus dem Weg. Und das ist schon mal das erste Positive. Jesus geht nicht den Umweg um die Menschen herum, er kommt genau dahin, wo das Leid ist. Und stellt euch vor, dort in diesem Haus der Barmherzigkeit warten die Menschen auf die nächste Welle, aber nicht, um sich ins Wasser zu stürzen, um Spaß zu haben, sondern weil der Glaube vorherrscht, dass eben ein Engel kommt. Wir lesen das einmal in einem Text, der später hinzugefügt wurde, darum ist er in der Bibel auch nicht mehr drin, wurde er herausgenommen, weil er später eingefügt wurde, Johannes 5, die Verse 3b und 4. Sie warteten darauf, also die Kranken, dass das Wasser Wellen schlug, denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel Gottes, brachte das Wasser in Bewegung und jetzt kommt das Schwierige, wer als Erster in das bewegte Wasser hineinging, wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Also dieser Glaube herrschte dort vor. Stellt euch das vor, der Erste, der im Wasser ist, wird geheilt. Und jetzt stellt euch vor, dieses Haus der Barmherzigkeit, wie unbarmherzig das dazugegangen ist. Denn wer, wenn das Wasser mal wirklich Wellen schlug, wer war der Erste, der im Wasser war? Nicht die, die es am nötigsten hatten, die es am schlechtesten ging, sondern den Stärksten oder den Schwachen, die sich noch irgendwie Platz machen konnten, die sind ins Wasser reingehüpft und die, die es wirklich nötig hatten, die hatten gar keine Chance. Und die lagen dann da weiter verzweifelt, weil wieder jemand schneller gewesen ist als sie. In dieser Situation, stellt euch das vor, sieht Jesus ganz besonders einen Mann. Also das muss einer sein, der von all denen, die dort liegen, eben wohl am längsten da lag, am tiefsten verzweifelt war. 38 Jahre lang ist er krank, viele Jahre davon war er in dieser Halle abgelegt worden und immer, wenn das Wasser wirklich mal Wellen geschlagen haben sollte, er war auf jeden Fall nie dabei. Er war immer zu spät. Er hat es nie geschafft. Und diesen Menschen sieht Jesus. Und dann heißt es in Johannes 5, Vers 6, Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt. Wisst ihr, wenn Jesus etwas sieht, dann ist das mehr, als wenn ich etwas sehe oder du etwas siehst. Dann sieht Jesus auch, was dahinter steckt. Er kann in das Herzen der Menschen, in das Herz des Menschen sehen. Er sieht die Verzweiflung dieses Mannes, er sieht seine Not. Und wenn Jesus das sieht, dann bewegt ihn das auch selber. Also an anderen Stellen heißt es, wenn Jesus die Not der Menschen sieht, dass er Mitleid hatte. Und im Griechischen steht eigentlich, dass sich ihm der Magen umdreht, die Eingeweide durcheinander kommen, weil Jesus so mitleidet, dass Menschen so verzweifelt sind, dass es ihn selber bewegt. Und dieser Mensch, der ist so verzweifelt, dass er seine Verzweiflung in dem Satz zusammenfasst, den viele Menschen heute auch sprechen können. In Johannes 5, Vers 7, wenn ihr einmal weitermacht, Herr, ich habe keinen Menschen. Er sagt das im Zusammenhang, wenn das Wasser mal sich bewegt, habe ich keinen, der mich reinträgt. Aber ich denke, das ist auch eine Wahrheit über sein Leben. Er hat keinen Menschen, der in seiner Not für ihn da ist. Keinen, der für ihn sorgt. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie einsam oder verzweifelt dieser Mensch gewesen sein muss, dass Jesus ihn so sieht und sich auch mit ihm besonders beschäftigt. Ich habe das mal so verglichen oder habe mal so einen Vergleich gefunden, wenn ihr einmal weitermacht, ein Bild von einem Baum. Jemand hat mal gesagt, wenn man so einen Baum sieht, sieht er von außen oft gesund aus und kräftig aus. Wenn man so einen Baum mal absägt und sieht an dem Baumstamm, kann man an den Ringen des Baumes sehen, wie es dem Baum wirklich gegangen ist. Also wenn zum Beispiel jetzt ein trockenes Jahr ist, sieht man so einen ganz dünnen Jahresring, weil der Baum kaum wachsen konnte. Wenn es mal viel Regen gab, die Bedingungen hervorragend waren, dann ist dieser Jahresring des Baumes viel größer. Man sieht am Inneren, wie es dem Baum geht, von außen nicht unbedingt. Manchmal ist es gar so, wie auf dem anderen Bild, das war ein Baum, den ich im Kurpark in Bad Eilsen gefunden habe. Der sah von außen kräftig aus, als er umgesägt wurde, wurde festgestellt, innen ist er hohl, da ist gar nichts mehr drin. Der war eigentlich schon abgestorben. Wisst ihr, so sieht Jesus sozusagen Menschen. Der guckt unter die Rinde, unter die Haut, der sieht, wie es in uns wirklich aussieht. Der sieht nicht das, was wir heute hier zeigen. Die Maske, die wir tragen, wie wir uns geben. Manchmal tun wir absichtlich stark und sind es gar nicht. Jesus sieht in dein Herz und er sieht, was Menschen bewegt. Ich weiß nicht, was euch alle bewegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch unter uns Leidende sind, die das vielleicht hier in der Gemeinde gut verbergen können, aber innerlich es ihnen vielleicht ähnlich geht und sie könnten diesen Satz sagen wie der Mann, ich habe keinen Menschen. Oder mir geht es einfach ganz schrecklich. Aber das kann ich ja nicht zeigen, will ich nicht zeigen. Es gibt Menschen vielleicht auch unter uns, die nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, weil sie mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Wer Betriebswirtschaft studiert hat, muss man eigentlich gar nicht wissen, das funktioniert nicht lange, dann wird das schwierig. Oder es kann sein, dass jemand einen Ehekrach hatte in seiner Ehe und inzwischen sind die Gräben so tief zwischen den beiden Ehepartnern, da sind so viele Tränen geflossen, so viel Verbitterung, Verletzung, dass man eigentlich nicht nur noch denkt, das hat keinen Sinn mehr. Oder man ist mit Verwandten vielleicht in Streit geraten. Es gibt Menschen auch in Gemeinden, ich kann euch sagen, was man an Geschichten hört, was Menschen in ihrem Leben erlebt haben, Missbrauch körperlich, geistlich, sexuellen Missbrauch, auch in Gemeinden, wo Menschen das erlebt haben, das mit sich rumtragen und tief verletzt sind. Menschen, die einen schweren Befund bekommen haben, medizinischen Befund, der es ihnen schwer macht, noch glücklich zu sein und die daran hadern. All das gibt es auch in Gemeinden. Verletzte, verbitterte, enttäuschte, einsame, kranke, entmutigte. Wisst ihr, das sieht man den Leuten oft nicht an. Ich fand, es gibt so eine Seite, so eine Trauerseite für Menschen, für vor allem Kinder, die ihre Eltern verlieren. Und ich fand einen Beitrag sehr schön, wo ein 9-jähriges Mädchen zum Beispiel sagt, ihr größter Wunsch, wenn sie in der Klasse war, war, dass einmal eine Mama, ihre Mama für sie Butterbrot geschmiert hätte. Für sie war das Butterbrot der Mama der Inbegriff der Liebe. Warum? Sie hatte Geld bekommen, um sich ein Brot zu kaufen, weil ihre Mutter ist gestorben, als sie 2 Jahre alt war und jetzt war sie 9 und musste sehen, andere Kinder bekommen von Mama ein Butterbrot geschmiert. Wisst ihr, so unter die Haut, unter die Rinde gucken, das können wir oft nicht. Aber einer kann es, Jesus, und darum beschäftigt er sich besonders mit diesem Mann. Also wenn du heute Morgen hier bist und zu diesen Menschen gehörst, die sagt, ich habe auch so ein Loch im Herzen, ich bin tief verletzt, ich habe niemanden, der für mich da ist, es geht mir schlecht, ich halte mich irgendwie nur noch so über Wasser. Ich kann dir Mut machen, Jesus sieht dich und er macht keinen Umweg um dich herum, sondern er kommt auch zu dir in deine Not, in deine Situation. Wenn er dich auch nur stärkt oder bei dir ist, nicht jeder wird gesund, erlebt das so wie dieser Mensch in der Geschichte, aber er ist da. Ein zweites, was in der Geschichte auch deutlich wird, man muss die Heilung wollen, was Jesus diesem Mann fragt. Jesus stellt ihm diese Frage, stellt euch das vor, der ist jahrelang schon da, will immer ins Wasser und Jesus fragt ihn diesen Satz, wenn ihr einmal weitermacht, willst du gesund werden? Könnte man sagen, Jesus, was für eine skurrile Frage, natürlich will ich gesund werden, warum bin ich denn hier? Warum fragt Jesus so eine selbstverständliche Frage, willst du gesund werden? Ich denke, es hat mehrere Gründe. Ich glaube, Jesus will erstmal diesen Menschen ernst nehmen, dass er selber sagen darf, was ihm fehlt. Das erleben nämlich manchmal Patienten in Krankenhäusern oder überhaupt von Ärzten, dass sie sich fühlen wie entmündigt, dass andere ihnen sagen, was mit ihnen zu tun sei. Und sie selber haben so einen Eindruck, ich bin in der Maschine und kann mich gar nicht mehr selber äußern und wissen auch nicht, was richtig ist. Und Jesus fragt ihn zum einen selber und will ihn ernst nehmen, sag, was möchtest du denn? Dein zweites ist, glaube ich, dass Jesus ihn fragt, willst du gesund werden, weil er weiß, gesund zu werden beinhaltet auch bestimmte Kosten in Anführungszeichen für den Mann. Das will ich erklären. Denn manchmal ist es für Menschen leichter, in ihren Zuständen zu bleiben, als den Preis zu bezahlen, sich verändern zu können oder zu müssen. Es gibt Therapeuten, christliche Therapeuten aus den USA, die haben ein Buch geschrieben, das heißt Fröhlichkeit ist eine Wahl. Das stimmt begrenzt, aber im Kern gebe ich Ihnen recht, Fröhlichkeit ist eine Wahl. Sie begründen das so, dass Sie manchmal in Therapiegesprächen den Satz hören, dass die Menschen zu Ihnen sagen, ich kann nicht und ich habe es versucht. Und Sie sagen, dieser Satz, lernen Psychiater, ist oft, also nicht immer, aber oft eine Ausrede. Ich kann nicht oder ich habe es versucht. Und Sie sagen, diese Menschen müssen lernen, den Satz umzuformulieren, zu sagen, ich möchte nicht. Und dann klingt das nämlich anders, dann heißt das nicht mehr, die sagen, ich kann nicht mehr mit meinem Ehepartner reden. Und wenn man den Satz dann richtig deutet, heißt, ich möchte nicht mehr mit meinem Ehepartner reden. Ich könnte schon, aber es kostet mich zu viel. Oder ich bin in der Sucht gefangen, ich kann nicht anders. Dann stimmt in gewissem Maße der Satz auch, ich möchte nicht anders. Sonst würde ich mir ja Hilfe suchen und annehmen. Wisst ihr, allein diese Umkehrung von kann nicht in möchte nicht hilft Menschen manchmal nachzudenken und zu erkennen, ob sie nicht selber ein Stück weit eine Besserung blockieren. Und für den Mann ist das eine berechtigte Frage, denn stellt euch vor, diese Krankheit ist sein Leben. Der war immer, also ab wenigstens 38 Jahre so krank, der kennt gar nichts anderes. Wenn der plötzlich gesund wird, muss er anderes leben. Und auch deshalb möchte Jesus wissen, willst du gesund werden? Das kostet dich einen Preis. Du kannst dann nicht mehr so weiterleben wie jetzt. Und er fragt ihn ein drittes, nämlich ob er bereit ist, auf den Krankheitsgewinn zu verzichten. Es gibt einen Krankheits- oder Symptomgewinn. Wenn ich krank bin, dann müssen sich ja schließlich andere um mich kümmern. Eine Frau hat das gesagt, mir ist bewusst geworden, dass es ganz angenehm ist, mich manchmal auf meine Krankheit zurückzuziehen, denn dann müssen sich andere um mich kümmern, dann habe ich ein Recht, umsorgt zu werden, denn ich bin ja krank. Und jetzt sind die anderen gefragt. Also Krankheit bringt in Anführungszeichen auch Vorteile, also nicht falsch verstehen, ne? Nee. Aber das ist manchmal so, unbewusst läuft das mit, dass man sich manchmal in dem einrichten kann. Und darum möchte Jesus eigentlich von dem Mann wissen, hast du wirklich den Willen und die Absicht, gesund zu werden mit all dem, was das für dich bedeutet? Dein Leben wird sich komplett verändern, du wirst ja nicht mehr rumliegen können, du musst eine Arbeit suchen, es wird alles anders. Bist du bereit, willst du wirklich gesund werden? Wisst ihr, und so fragt Gott manchmal uns auch, ich glaube, Gott gibt sich mit unserem Ich kann nicht auch nicht zufrieden, sondern Gott fragt uns, möchtest du gesund werden? Nicht unbedingt jetzt körperlich, aber möchtest du mit der Verbitterung, die in deinem Leben ist, die weiter zulassen oder möchtest du, dass diese Verbitterung in deinem Leben weggeht? Dann musst du loslassen. Möchtest du mit der Schuld in deinem Leben weiterleben oder willst du die an Gott abgeben oder willst du sie selber tragen? Möchtest du im Glauben wachsen oder willst du da bleiben, wo du stehst? Aber wenn du wachsen willst, dann wird dich das was kosten, dann werde ich dir manche Dinge auch zeigen, die dir nicht gefallen, an denen du arbeiten sollst. Ich finde diese Frage, die Gott dem Mann und auch dir und mir stellt, unwahrscheinlich wichtig. Möchte ich das wirklich? Ich würde mich freuen, wenn wir sagen, ja, ich möchte, auch wenn es einen Preis kostet, aber verändere mich, ich möchte mit dem nicht mehr rumlaufen, was mich beschäftigt, hemmt, meine Schuld, die mich quält, ich will es bei dir lassen. Ein drittes, was Jesus ihm sagt, Schritte wagen. Also der Mann hat ja gesagt, als Jesus ihm sagt, willst du gesund werden? Ja, eigentlich schon, aber ich habe niemanden, der mich ins Wasser bringt. Wisst ihr, der Mann hatte genaue Vorstellungen, wie Jesus ihn zu heilen hat, weil deshalb war er ja da, dass ihn jemand ins Wasser trägt. Und das Interessante ist, dass Gott sich auf die Vorstellung, die du und ich manchmal haben, von dem, wer uns zu helfen hat, meilenweit entfernt ist. Also Jesus bestätigt nie nicht in seinem Denken und sagt, wart mal lange, beim nächsten Mal, wenn das Wasser sich bewegt, bin ich da. Dann trage ich dich sofort rein, du bist der Schnellste. Das sagt er ihm nicht. Er sagt auch nicht, hab mehr Vertrauen in dich, beim nächsten Mal klappt das. All das sagt Jesus nicht, sondern Jesus zeigt ihm etwas ganz anderes, was er sich gar nicht vorstellen konnte. Eigentlich etwas, was unvorstellbar ist, unverschämt, wenn Jesus das sagt, was jetzt folgt in Johannes 5, 8 bis 9. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Also Jesus gibt ihm drei kurze Anweisungen. Er sagt, steh auf. Stellt euch vor, der Mann ist 38 Jahre lang krank, gelähmt, der kann nicht aufstehen. Seine Muskeln sind geschwunden, das funktioniert nicht. Medizinisch ist das unmöglich, dass er aufsteht und Jesus sagt ihm doch tatsächlich diesen Satz, steh auf. Da könnte man denken, ja Jesus, danke schön, das habe ich jetzt nicht gebraucht, das habe ich schon immer versucht, aber es hat nie funktioniert. Das sagt er nicht. Aber es ist so, dass der Mann sich entscheiden muss, ist das, was Jesus sagt, Vertraue ich dem jetzt oder vertraue ich nicht? Ich weiß, ich kann nicht aufstehen. Und er sagt mir, ich soll aufstehen. Was tue ich? Es gibt im Glauben sowas wie eine Theologie der ersten Schritte. Also wenn die Beziehung mit Gott geklärt ist, manchmal erwartet Gott, dass wir einen Schritt tun, bevor er ein Wunder oder etwas in unserem Leben bewegt. Nicht immer, aber manchmal ist es so. Im Alten Testament zum Beispiel, als Gideon die Midianiter besiegen soll, sagt Gott, sammel das Heer, zieh los. Gideon sammelt alle Soldaten zusammen und Gott sagt ihm, viel zu viele Soldaten, schick mal welche weg. Und dann sagt Gideon, alle, die keinen Bock haben auf Krieg, die dürfen nach Hause gehen. Könnt ihr euch vorstellen, sind viele gegangen, aber es waren trotzdem noch viele da. Und Gott sagt, das sind immer noch viel zu viele Soldaten. Wenn ihr so ins Krieg zieht, sagt ihr nachher, ihr hättet gewonnen und nicht ich hätte euch geholfen. Also schickt die Soldaten ans Wasser, die sollen trinken und ich werde dir sagen, wenn du mitnehmen sollst. Dann gehen die ins Wasser und trinken. Manche schlürfen so mit der Hand und manche legen sich wie Tiere fast ins Wasser und lecken mit der Zunge. Und Gott sagt, die mit der Zunge geleckt haben, die sollst du mitnehmen. Wie man sich vorstellen kann, waren das nicht allzu viele. Es bleiben 300 Leute übrig gegen ein riesiges Heer der Midianiter. Und Gott sagt, mit denen sollst du losgehen. Und Gideon muss losgehen und er erfährt auch diese Theologie der ersten Schritte. Es ist menschlich unmöglich. Aber er geht und Gott schenkt ihm den Sieg. Und dieser Mann muss eben auch die Entscheidung treffen, glaube ich dem, was Gott sagt. Und das kann manchmal auch bei uns sein, dass Gott manchmal einen Schritt fordert, wo wir sagen, Herr, wie soll das funktionieren? Und wir bleiben dann manchmal vielleicht sitzen. Aber dieser Mann, der vertraut Jesus, obwohl er es nicht kann, er steht auf. Und es geht, was eigentlich nicht gehen dürfte, er kann plötzlich stehen. Jesus sagt ihm ein zweites, nimm deine Matte. Warum soll der Mann seine Matte mitnehmen? Der soll verstehen, dass sein Lebensabschnitt in diesem Haus zu Ende ist. Der braucht kein Bett mehr da, der wird dann nie mehr zurückkommen müssen, weil Jesus ja ihn gesund gemacht hat und sagt, du brauchst dir nicht noch auf Nummer sicher die Matte da liegen lassen, falls es nicht klappt, nimm die Matte mit. Dein altes Leben ist vorbei, ich habe es dir gesagt, es beginnt was Neues. Und wisst ihr, das ist auch manchmal bei uns im Leben so, wenn Gott etwas verändert, muss man manchmal Brücken hinter sich abbrechen. Weil Gott sagt, es fängt was Neues an. Du brauchst nicht mehr so weitermachen wie bisher. Du sollst nicht mehr so weitermachen wie bisher. Breche Brücken ab. Zum Beispiel, wenn ein Alkoholiker trocken werden will, ist es wichtig, dass er eine Therapie sich sucht. Aber ein weiterer Schritt ist, dass er dann zu Hause auch seinen Alkohol wegschüttet. Den kann er nicht stehen lassen, der muss weg. Um sich selber nicht die Versuchung ständig ins Regal zu stellen und anzuschauen. Später, wenn er trocken ist, muss man dann gucken, aber also nicht mehr trinken, ob er wieder sowas sich angucken kann, weil man kommt im Alkohol nicht rum. Aber wenigstens in dieser Zeit, wo es akut ist, muss der Alkohol weg. Oder manchmal sind es Menschen, die dir das Leben schwer gemacht haben, die dich von Gott oder die schlecht für dich waren in deinem Lebensabschnitt, die dich runtergezogen haben, kaputt gemacht haben. Dann kann heißen, nimm meine Matte, dass du manchmal auch Beziehungen zu Menschen abbrechen musstest, die dich auf den falschen Weg geführt haben. Der Mann nimmt seine Matte, er nimmt Jesus beim Wort und Jesus sagt, geh. Also er sagt im Prinzip, löse dich von dem Ort der Krankheit, geh los. Manchmal ist es so, wenn man Menschen hilft oder geholfen hat, erwarten die unter Umständen noch, dass man sie weiterträgt, auf den Arm nimmt und ständig begleitet. Und Jesus sagt, mach eigene Schritte im Glauben, im Vertrauen. Du musst es selber erleben, du kannst dich nicht mehr von Menschen tragen lassen, darauf warten, dass sich andere immer um dich kümmern. Wen Jesus heilt, den erwartet, dass Jesus ihn vielleicht weitere Schritte führt und dazu muss man dann eben bereit sein, loszugehen. Was möchte ich damit sagen? Etwas ganz Wichtiges. Ich habe ja gesagt, vielleicht gibt es auch Leute, ich bin überzeugt, dass es auch Menschen unter uns gibt, die mit Wunden, Verletzungen zu kämpfen haben. Wisst ihr, Jesus kann sein, dass er euch etwas Ähnliches sagt. Geh auf, nimm deine Matte und geh los. Und ich möchte dir Mut machen, wenn Jesus das sagt, sei bereit, ihn ernst zu nehmen, denn Jesus kann dir helfen mit diesem Loch in deinem Herzen, mit der Situation, mit der Not. Er kann heute uns noch weiterhelfen. Er heilt den, Psalm 147, ich habe das Bild, ihr könnt, das habe ich vergessen, wo es heißt, mach nochmal zurück, will es trotzdem nochmal kurz erklären. Es gab einen Seefahrer, der hat über diese Karten nicht geschrieben, hier sind Drachen, sondern er hat das alles durchgestrichen. Das war ein christlicher Seefahrer, der den Glauben ernst genommen hat. Der hat über die Karten immer geschrieben, hier herrscht Gott, wenn er ins Unbekannte fuhr, weil er wusste, Gott geht mit. Und ich finde das schön, wenn es um Veränderungen geht, dass Gott mitgeht. Auch in den Veränderungen im neuen Land herrscht Gott. Da kommt er mit. Und jetzt im Bibelvers als mutmachend, Psalm 147, er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Das möchte ich einfach mitgeben, dass Jesus auch für deine Verletzung, für deine Wunden, für deine Schmerzen, was in dir ist, eine Lösung hat, wie immer die aussieht. Er nimmt nicht alles weg, er gibt manchmal in Anführungszeichen nur die Kraft, damit umzugehen, es durchzutragen. Aber da möchte ich dir Mut machen. Ein letzter Gedanke, Freiheit finden, was Jesus schenkt. Der Mann geht weg, ganz interessant, wenige Verse später, also der Mann geht nicht nach Hause, sondern er geht in den Tempel, weil für einen Juden, wenn er das ernst genommen hat, war es wichtig, wenn er heil geworden war, sich das bestätigen zu lassen und Gott damit auch die Ehre zu geben. Und der Mann geht in den Tempel, um das zu tun. Und Jesus sieht ihn kurz danach im Tempel. Und dann gibt es den interessanten Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Erstmal interessant, Jesus findet ihn, also im griechischen Text steht, Jesus findet. Das heißt, Jesus hat ihn nochmal bewusst aufgesucht, hat nicht gesagt, Junge, du bist gesund, es ist alles in Ordnung, sondern Jesus begegnet ihm nochmal im Tempel ganz bewusst und dann sagt er in diesem Satz, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus hier nicht eine Theologie von Krankheit und Sünde, der Mann ist krank, weil er gesündigt hat, darum geht es Jesus gar nicht. Ich bin der Überzeugung, dass es Jesus darum geht, dass er weiß, dieser Mann hat ein viel größeres Problem gehabt als seine Krankheit, nämlich seine Sünde, vielleicht seine Bitterkeit gegenüber Gott, als er dort im Tempel gelegen hat. Jetzt war er zu Gott zurückgekehrt, um ihm zu danken und Jesus sagt ihm im Prinzip, bleib bei dem, bleib nah an Gott. Das ist viel wichtiger, damit dir nicht Schlimmeres widerfährt, damit du nicht irgendwann von Gott ganz wegkommst. Lebe in der Beziehung mit Gott. Behalte das lebendig. Jemand hat mal gesagt, Jesus kam nicht, um zu verwöhnen, sondern um zu versöhnen. Also Jesus' erstes Ziel ist nicht, dass alle Menschen gesund werden und glücklich, sondern dass wir mit Gott versöhnt werden. Und ich glaube, dass das dahinter steckt, dass Gott ihm sagt, noch wichtiger als dieses Wunder, das ich an dir gewirkt habe, ist das Wunder, dass deine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung ist, dass du dich jetzt wieder Gott zugewandt hast. Bleib in dem, lebe als Kind Gottes. Der Mensch soll nicht nur körperlich geheilt werden, Gott will Menschen vor allem seelisch, unsere Seele retten, dass wir unser Sündproblem lösen können, darum geht es Jesus. Ich fand eine Geschichte sehr schön von Tony Campolo, einem amerikanischen Pastor, der war in einer Gemeinde und hat für einen Krebskranken gebetet. Und dann bekommt er eine Woche später einen Anruf von einer Frau, die sagt, erinnern Sie sich an mich, Sie haben am Wochenende für meinen Mann gebetet, der Krebs hatte. Und dann dachte er, super Herr, hatte, du hast den Mann vom Krebs scheinbar errettet, hat sich schon gefreut. Da sagt die Frau, mein Mann ist gestorben. So, dann war er erstmal ein bisschen, wusste nicht, was die Frau ihm jetzt sagen wollte, mit dieser Botschaft, dass ihr Mann tot ist, hat gedacht, sie will ihn jetzt irgendwie beschuldigen oder anklagen. Und dann hatte sie gesagt, ich muss ein bisschen nachgucken, Sie müssen sich deshalb nicht schlecht fühlen. Wissen Sie, an diesem Sonntag ist er in den Gottesdienst gegangen, bis oben hin vollgepackt mit Ärger gegen Gott. Er hat sich so gewünscht, dass er seine Kinder und seine Enkelkinder noch groß werden sieht, sieht, was aus ihnen wird, und war so böse über Gott, dass er ihn nicht gesund gemacht hat, dass er manchmal im Bett nur noch geflucht hat über Gott und nichts Gutes mehr über Gott sagen konnte. Und sagt, je größer sein Ärger geworden ist, umso unausstehlicher ist er geworden, mein Mann. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie schwierig es manchmal war, mit ihm zusammen zu sein, weil er so verbittert und böse auf Gott war und auf alles, auf eine Krankheit und diese Situation. Und dann hat sie gesagt, aber nachdem sie für ihn gebetet haben, ist etwas ganz Ungewöhnliches geschehen. Er hat einen tiefen Frieden bekommen und eine innere Freude ist in ihm aufgebrochen. Und er hat gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, die letzten 3 Tage seines Lebens waren die besten unserer Ehe. Er sagt, wir haben miteinander gelacht, wir haben miteinander gebetet, wir haben miteinander in der Bibel gelesen, wir haben miteinander gesungen, wir haben uns gefreut. Er war ein vollkommen veränderter Mensch, weil er Frieden mit Gott geschlossen hat. Und ich möchte mich einfach bedanken, dass Sie für ihn um Heilung gebetet haben. Und dann hat sie etwas sehr Tiefgründiges gesagt. Er wurde nicht mehr gesund, aber Gott hat ihn geheilt. Er wurde nicht mehr gesund, aber Gott hat ihn geheilt. Ich glaube, dass es Jesus um vor allem diesen tieferen Sinn der Heilung geht, diese Beziehung zu ihm. Und ich möchte dir und mir Mut machen, in dem zu bleiben, wenn wir mit Jesus leben, die Gemeinschaft mit ihm zu leben und wenn wir Jesus noch nicht kennen, einfach zu ihm zu kommen, sich manchmal vor den Spiegel zu stellen. Jemand hat mal gesagt, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich einen Sünder, einen Versager, der nicht hält, was er sagt. Sagt, wenn ich aber im Glauben in den Spiegel schaue, dann sehe ich einen Sohn, der ins Gewand des Vaters gewandt ist, der gerade nach Hause gekommen ist, der am Finger den Ring der Gnade trägt und dem der Vater einen Kuss gibt. Und er hat gesagt, mit den Augen siehst du deine Fehler, aber im Glauben siehst du deinen Erlöser. Und das finde ich, darum geht es, was das eigentlich Wichtige für diesen Menschen war, zusätzlich zu dem, dass Gott ihm in seiner Not begegnet ist, die ja ganz real war. Ich möchte die Predigt abschließen, ich möchte einfach Mut machen, vor der Zukunft, vor Veränderung nicht Angst zu haben. Wenn Jesus mitgeht, dass wir wissen, auch dort herrscht Gott in dem, was kommt. Du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus sieht, was dich bewegt. Du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus nicht einfach etwas mit dir tut, sondern dass er dich fragt, was du willst. Willst du gesund werden? Dass er dich ernst nimmt, dass er dich mit auf den Weg nimmt, dass er dir auch sagt, was es vielleicht an Kosten bedeutet, verändert zu werden. Dass er dich fragt, bist du bereit dazu und dich einlädt, mit ihm zu leben, dich an ihm festzumachen. So möchte ich die Predigt auch enden, indem wir einfach miteinander beten, ja, und Gott bitten, dass wir auch in diesem umfassenden Sinne Freiheit finden, nicht nur Gesundheit, sondern vor allem Heilung. Herr, ich danke dir für diese Geschichte von dem Mann am Teich Bethesda und ich danke dir, dass du so anders bist als andere Leute. Andere Leute machen einen großen Bogen um die Not, aber du kommst dorthin, wo Menschen in Not und Schwierigkeiten sind. Du siehst, ja, und du begleitest auch. Nicht immer machst du gesund, aber du machst auf jeden Fall heil, wenn wir dich darum bitten. Ich danke dir, Herr, dass wir hier auch sehen, dass du mit uns bereit bist, eben Schritte zu gehen, dass du auch uns sagst, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und du kannst uns schenken, dass wir dann auch bereit sind, dir zu vertrauen, so wie dieser Mann, der eigentlich nicht gehen konnte, aber dann im Vertrauen auf dich losgegangen ist. Und du hast das Wunder geschenkt, du hast ihn gesund gemacht und du möchtest auf jeden Fall, dass wir, wie dieser Mann, auch den Frieden finden mit dir, weil dieses viel größere Wunder ist, dass Menschen wieder in Beziehung kommen mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir, die wir vielleicht schon in Beziehung mit dir sind, daran festhalten und die, die noch keine Beziehung mit dir haben, sich einladen lassen, eben das zu klären. Das Wichtigste im Leben ist nicht Gesundheit, sondern das Wichtigste ist, dass wir ja, in Beziehung zu dir leben und aus dieser Beziehung unser Leben gestalten. Danke, Herr, dass du das tun möchtest, dass du gnädig bist, dass du uns begegnen willst. Segne du uns. Amen.
Jetzt haben wir viel Gutes gehört und jetzt die Möglichkeit, den anderen teilhaben zu lassen.